Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung Deutschlands bei der EM 1976 in Jugoslawien, auf den sogar dritten großen Titelgewinn in Folge nach dem WM-Triumph von 74, waren groß. Und alles schien rechtzeitig zum Finale gegen die CSSR auch zu passen. Die Mannschaft hatte die deutschen Tugenden entdeckt. Es gab einen neuen Müller und für Franz Beckenbauer sollte das Endspiel sein 100. Länderspiel sein. Der passende Rahmen also für ein denkwürdiges Finale war abgesteckt und es wurde sogar ein historisches Finale. Erstmals wurde eine große Meisterschaft im Elfmeterschießen entschieden und aus dem sollten sich gleich zwei Elfmeter für immer ins kollektive Fußballgedächtnis einbrennen.
Triumphale Siege, bittere Niederlagen, dramatische Spielverläufe, strahlende Sieger und am Boden zerstörte Verlierer. Das ist der Stoff, aus dem die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten gemacht sind. Malte Asmus und Dietrich Schulze-Marmeling erzählen ihre Geschichte in dieser Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden.
20. Juni 1976, kurz vor 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Stadion Roter Stern in Belgrad. Es läuft das Elfmeterschießen des Finalspiels der EM in Jugoslawien zwischen der CSSR und Deutschland. Und bisher haben alle Schützen getroffen. 4 auf Seiten der CSSR und 3 für die deutsche Mannschaft. Rainer Bonhof, Heinz Flohe und Hannes Bongartz. Und nun begibt sich Uli Hoeneß als 4. Schütze auf den langen Weg vom Mittelkreis zum gegnerischen Tor, in dem CSSR-Torwart Ivo Viktor schon auf ihn wartet. Eigentlich hatte Hoeneß gar nicht schießen wollen. Er war nach den kräftezehrenden 120 Minuten zuvor, in denen die deutsche Mannschaft einen 0:2 Rückstand drehen musste, völlig am Ende. Komplett kaputt, psychisch und physisch. Aber als erfahrener Spieler mit 33 Länderspielen fühlte er die Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Normalerweise schoss Hoeneß seine Elfmeter scharf und flach und guckte den Torhüter auch immer aus. Doch für dieses Psychospielchen hat er an diesem späten Juniabend keine Kraft mehr. Einfach draufhauen, so seine Devise. Er nimmt 5 Schritte Anlauf, schwingt sein rechtes Schussbein durch und in dem Moment, als er den Ball trifft, verrutscht der Vorderfuß leicht. Der Ball steigt und steigt und steigt und fliegt etwa 1 Meter über das Tor in den Belgrader Nachthimmel und nahm die deutschen Hoffnung vom 3. Titel in Folge nach der EM 72 und der WM 74 mit sich und verewigte sich selbst in der Fußballgeschichte.
Man redet heute noch über diesen legendären Elfmeter von Belgrad. Es gehört wahrscheinlich mit zu den berühmtesten verschossenen Strafstößen im Elfmeterschießen.
Und auf das zu diesem legendären Elfmeterschießen gehörende, ebenfalls legendäre EM-Spiel blicken wir in dieser Episode zurück mit, ihr habt ihn eben schon gehört, Dietrich Schulze-Marmeling, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und unter anderem Autor des Buches Giganten, die größten EM-Spiele aller Zeiten aus dem Verlag Die Werkstatt. Hallo Dietrich.
Ja, hallo.
Die Endrunde der EM 1976 wurde also in Jugoslawien ausgetragen. Das war damit die erste EM-Runde, die in einem sozialistischen Land stattfand. Und für diesen Austragungsort hatte damals gesprochen zum einen die große Fußballbegeisterung im Land, dann aber auch das bisher sehr erfolgreiche Abschneiden Jugoslawiens bei diesem Turnier und natürlich die verfügbaren großen Stadien, also das Stadion Roter Stern in Belgrad und das Gradski-Stadion in Zagreb. Und in diesen beiden Spielstätten trafen sich dann für die EM-Halbfinals 4 wirklich starke Teams.
Das war von der sportlichen Zusammensetzung sicherlich das stärkste Turnier, das es bis dahin gab. Tschechoslowakei, ein sehr spielstarkes Team. Die Jugoslawien eigentlich immer gut, muss man sagen. Also durchweg eine gute Mannschaft. Dann die Niederlande als Vize-Weltmeister und Deutschland als Weltmeister.
Und natürlich als Titelverteidiger 1972. Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen. Damals mit einem Fußball, der die Welt verzückte und mit der Jahrhundertelf, die aber mittlerweile einen anderen Fußball spielte als 4 Jahre zuvor, auch notgedrungen. Denn das Spiel, das hatte sich ja weiterentwickelt, war härter, schneller und athletischer geworden. Und darauf hatten die Deutschen reagiert.
74 gewinnen sie die WM, aber die Welt ist überzeugt, dass die Niederländer das bessere Team gewesen wären. Also es waren die Niederländer, die die Welt begeistert haben, es waren nicht die Deutschen. Das Spiel der Deutschen war pragmatischer geworden, defensiver geworden. Es fehlte diese Persönlichkeit Netzer. Und jetzt eben bei der EM quasi eine Fortsetzung dieser Entwicklung.
Und außerdem war vom 72er Team 4 Jahre später auch nur noch ein Teil übrig.
Also von 72 sind ja mal noch Beckenbauer, Hoeneß, Schwarzenbeck, Meier und der Gladbacher Wimmer dabei. Nicht mehr dabei sind jetzt von den Bayern-Akteuren Breitner und Müller, beide aus der Nationalmannschaft ja zurückgetreten sind. Und aus der 74er-Mannschaft, aus der WM-Elf, da kommen dann noch Vogts, Bono von Hölzenbein hinzu. Also wir haben immerhin 8 Weltmeister, haben wir bei diesem Turnier dabei. Das Ganze wird dann noch ergänzt um Bernhard Dietz, um den Gladbacher Danner und um den Berliner Erich Beer. Also das ist schon eine starke Truppe, eine recht eingespielte Truppe, wo die Spieler sich ganz gut kennen.
Die aber schon vor dem Turnier mehr oder weniger auf dem Zahnfleisch ging, denn zwischen dem Ende der Bundesliga-Saison und der EM-Endrunde lagen gerade mal 2 Wochen. Und auch deshalb hatte Franz Beckenbauer im Vorfeld schon auf eine mögliche Titelverteidigung angesprochen, eher abgewunken. Die deutsche Öffentlichkeit jedoch und damit auch du, Dietrich, die sah das damals völlig anders.
Ich habe damals schon die Deutschen als die Favoriten gesehen und die Tschechen als die Underdog, weil Weltmeister, Europameister und jetzt machen wir den Hattrick fix mit einem weiteren EM-Titel. Dann innerhalb von 4 Jahren 3 große Titel in Folge. Ich glaube, das entsprach auch so dem allgemeinen Bewusstsein in Deutschland.
Zumal das Halbfinale gegen Jugoslawien dann ja letztlich doch Mut gemacht hatte. 0-2 hatte die deutsche Mannschaft da zurückgelegen, dann die Partie aber noch gedreht und am Ende nach Verlängerung mit 4-2 gewonnen, dank großer Moral und dank eines jungen Debütanten.
Nummer 9, Dieter Müller. Welch ein Einstand. Ich weiß nicht, war er 30 Sekunden oder 40 Sekunden im Spiel?
Eigentlich sieht es nach einem glatten Sieg der Jugoslawen aus. Und schlüssig kommt dann der 21-jährige Kölner Dieter Müller aufs Feld für den Gladbacher Hacke Wimmer. Und diesem gelingt es dann nur 2 Minuten nach seiner Einwechslung, nach einem Zuspiel von Bonhoff per Kopf, den Ausgleich zu erzielen, der nicht unbedingt dem Spielverlauf entspricht. Aber es ist schon zu beobachten, dass die Jugoslawen in der zweiten Halbzeit zusehends müder werden. Umgekehrt das DFB-Team auf der anderen Seite, das sehr viel Moral und Kampfgeist beweist, für die Beobachter ein weiterer Beleg für diese deutschen, typisch deutschen Tugend. Also das Spiel wird dann später als typisch deutsche Vorstellung beschrieben. Dann geht das Spiel in die Verlängerung und in der Verlängerung ist dann nochmal zweimal Müller, der Deutschland schließlich zu einem 4-2-Sieg schießt. Und die Reaktion der Medien auf dieses Spiel ist, es müllert wieder im deutschen Fußball. Also wir haben einen neuen Gerd Müller. Nun, die Qualität von Gerd Müller hat er nicht, aber diese Vorstellung war schon sehr beeindruckend.
All das nährte natürlich die Hoffnung der deutschen Fans. Die deutschen Tugenden waren erwacht, kämpfen trotz widriger Umstände. Aber die GSSR, das war ja nun mal keine Laufkundschaft. Sie hatten unter anderem England in der Quali geschlagen und kamen dann mit der Vorleistung von 18 Spielen ohne Niederlage in diese Endrunde. Und dort besiegten sie die eigentlich favorisierten Niederländer mit 3-1 nach Verlängerung, wobei die sich in dem Spiel auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatten.
Also Niederländer gehen in das Spiel mit einer großen Portion Überheblichkeit. Das ganze Spielfeld ist schlammig, in einem ziemlich katastrophalen Zustand, was natürlich dem Spiel der Elfteil überhaupt nicht entgegenkommt, die im Übrigen auch sehr lustlos wirkt, wahrscheinlich auch aufgrund des Spielfelds. Und weil man merkt, Mensch, der Gegner, das ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Es kommt zu Nicklichkeiten, sie toben ihren Frust aus, es kommt zu üblen Fouls.
Der Schiri war dann auch nicht unbedingt auf Seiten der Niederländer. Es lief einfach nicht für die Elftal. Sie kassierte 2 Platzverweise. Johan Cruyff sah gelb wegen Meckerns, hätte im Finale nur zuschauen dürfen und musste sich am Ende dann gegen einen konzentrierteren und besseren Gegner ziemlich frustriert geschlagen geben. Überheblichkeit, das war also das Merkmal der Niederländer, die am Ende immerhin ebenfalls nach Verlängerung gegen Jugoslawien noch Dritter wurden. Ja, und was zeichnete die GSSR damals aus, Dietrich?
Ein sehr spielstarkes Team. Die Stammformation besteht vorwiegend aus Slowaken. Akteurin von Slovan Bratislava. Also es ist ein sehr eingespieltes Team auch. Also die komplette Viererkette einschließlich des sehr guten Keepers Ivo Viktor, der später auch zum besten Spiel des Turniers gekürt wird, spielte komplett bei Slovan. Spielte einen sehr modernen Fußball, der auch dem Trend der damaligen Zeit entsprach. Der herausragende Spieler, jetzt neben dem Torwart, war sicherlich der Kapitän, der Abwehrchef Anton Ondrus. Student der Ökonomie, der einen sehr modernen Libero vor der Abwehr spielte und aus der Position auch einen enormen Offensivdrang entwickelte. Und wollte er noch seine Karriere bei Slovan Bratislava beenden, da er dann noch die Bank drückte, aber dann hat ihn dieses Trainerduo der Nationalmannschaft wieder reaktiviert und ja, war da zur Lage, sein volles Potenzial zu entwickeln.
Wobei ihm in dem Spiel im Halbfinale gegen die Niederlande ein unglückliches Eigentor unterlaufen war, das die Verlängerung notwendig gemacht hatte. Aber da setzten sich die Tschechen, die Slowaken dann ja durch und damit trafen sie dann im Finale auf die deutsche Mannschaft.
Die Tschechen spielten ausgewogen geradlinig, gingen bereits in der 8 Minuten in Führung. Vorausgegangen war ein Fehlpass von Bertie Vogt. In der 25. Minute platzte dann der Kapitän, der Kaiser, persönlich, indem er einen in den Strafraum segelnden Freistoß per Kopf so abwehrte, dass er vor die Füße eines Tschechens fiel, der aus 22 Metern abzog und Sepp Maier überraschte. Letztendlich die Dramaturgie, ähnlich wie im Jugoslawien-Spiel, man liegt 0-2 zurück. Dieter Müller wurde in diesem Spiel von Anfang an aufgeboten, was ja auch angesagt war nach seinen 3 Treffern im Halbfinale. Und ihm gelang dann in der 28. Minute der Anschlusstreffer, was den Spielverlauf aber ähnlich wie dieser Anschlusstreffer da gegen Jugoslawien im Halbfinale auf den Kopf stellte. Und Müller hatte zu diesem Zeitpunkt erst 68 Länderspielminuten absolviert, aber schon 4 Treffer erzielt. In der zweiten Halbzeit bekam das DFB-Team dann Oberwasser und gelang dann noch kurz vor Schluss der Ausgleich durch Hölzenbein, erzielt mit dem Hinterkopf nach einem mit Effe getretenen Eckball von Rainer Bonhoff.
Whistles everywhere from the crowd and 30 seconds remaining. No time to lose for the Germans. They've got everybody now in the Czech penalty area, bar Beckerbauer, and it's into the back of the net. But in the very, very last seconds, the Germans have got an equalizer. As it came floating in. No, it was Holstenbein, says, but finally made the touch. And the final whistle has gone. It was that close to the end. As we see it again in slow motion from the normal angle. Ernest was right in there, but in fact it was Holstenbein quite clearly there.
Der Verlängerung wurde deutlich, dass beide Teams erschöpft waren. Man schleppte sich durch die letzte halbe Stunde. Da gibt es eigentlich nichts Erwähnenswertes aus diesen 30 Minuten. So dass es dann zum ersten Mal in der Geschichte eines großen Turniers ein Finale vom Elfmeterpunkt aus entschieden wurde.
Das Elfmeterschießen, das bis dato eingesetzte Wiederholungsspiel bei Unentschieden nach 120 Minuten unnötig machte. Und Elfmeterschießen, das war die Erfindung eines Deutschen, eines Mannes aus Bayern.
Der hieß Karl Wald, war gelernter Friseur und Schiedsrichter im oberbayerischen Penzberg. Und dieser Karl Wald hatte am 30. Mai 1970 der bayerischen Schiedsrichter auf dem bayerischen Schiedsrichterverbandstag ein neues Reglement vorgelegt gegen den Widerstand der Verbandsführung, eben ein Wiederholungsspiel durch ein Elfmeterschießen zu ersetzen. Dieses Reglement wurde dann von diesem Schiedsrichterverbandstag angenommen, wie gesagt, gegen den Widerstand der Verbandsführung und dann vom DFB übernommen. Und der DFB war es dann, der vor dieser EM sehr darauf drängte, dieses Reglement auch für die EM zu übernehmen und auf ein Wiederholungsspiel zu verzichten, eben mit Rücksicht auf die überstrapazierten Spieler. Die Mannschaften selber wurden relativ kurzfristig darüber informiert. Die Tschechoslowaken behaupteten später sogar, sie wären gar nicht informiert worden.
Dafür kamen sie dann aber damit bestens zurecht, denn in diesem Elfmeterschießen, da trafen alle Schützen, bis auf Uli Hoeneß. Wir haben es eingangs schon gehört. Und bei Hoeneß, ja, da passt die alte Reporterfloskel ganz gut. Ausgerechnet Hoeneß. Denn 1975, da hatte er sich schwer am Meniskus des rechten Knies verletzt, hatte über ein halbes Jahr pausieren müssen.
Dessen Karriere schon eigentlich beendet erschien, der dann aber im Viertelfinale gegen die Spanier quasi eine Renaissance erlebt.
2-0 hatte Deutschland die Rückspielpartie damals wenige Wochen zuvor in München gewonnen und Hoeneß, der hatte mit einem tollen Seitfallzieher aus 7 Metern das 1-0 erzielt.
Entsprechend lässt der Bundestrainer, lässt Helmut Schön dann auch in dem Sturmduo Hoeneß Hölzenbein zunächst einmal spielen.
Auch im EM-Finale, in dem er eigentlich dann keinen Elfmeter schießen wollte, sich aber, wie schon erzählt, doch entschloss, Verantwortung zu übernehmen, den Ball dann in den Belgrader Nachthimmel jagte und in den tröstenden Armen von Franz Beckenbauer, dessen Worte hörte, Gott sei Dank hast du verschossen, dann brauche ich wenigstens nicht mehr schießen. Galgenhumor und jede Menge Mitleid, nicht nur von den Kollegen für Hoeneß, sondern auch von den Fans und sogar aus der Politik.
Er hat vom damaligen noch nicht Bundeskanzler Helmut Kohl ein tröstendes Telegramm bekommen, was ihn aufgerichtet hat.
Auch Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß meldete sich tröstend. Hoeneß war politisch immer ein Schwarzer gewesen. Tja, und für den deutschen Fußball wurde das Finale dann endgültig zur schwarzen Stunde, als unmittelbar nach Hoeneß der letzte GSSR-Spieler zum Punkt schritt. Antonín Panenka. Und der hatte die Chance, alles klar zu machen.
It means that if Panenka scores with this shot, Czechoslovakia have won the championship.
Man macht es mit einem Elfmeter, der von seiner Ausführung her dann in die Geschichte des Fußballs eingeht und heute noch als Panenka-Elfmeter firmiert. Er läuft an, stoppt dann. In diesem Moment entscheidet sich Sepp Maier schon für eine Ecke und schiebt dann den Ball locker in die Mitte des Tores.
And he scored it and they've won it. Czechoslovakia are the new European champions.
Ein unglaublich frecher Elfmeter, vor allem wenn man denkt, das ist dieser Elfmeter, der dann die Entscheidung bringt. Und wie gesagt, wir reden heute noch vom Panenka-Elfer. Da gehört schon sehr viel Selbstbewusstsein und Können zu und dass man sich darauf verlassen kann, dass der Torhüter eben auf diese Verzögerung, auf diese Unterbrechung reinfällt, indem er sich schon vorzeitig für eine Ecke entscheidet.
Und damit hatte die GSSR den Titel gewonnen. Zwar glücklich im Elfmeterschießen, aber trotzdem verdient?
Der Turniersieg für die Tschechen, Tschechoslowaken war absolut verdient. Wenn man die beiden Spiele, Halbfinale und Finale zusammennimmt, war das schon okay.
Zur damals vom Kicker prognostizierten Wachablösung im Weltfußball kam es dann aber aus deutscher Sicht zum Glück nicht. Die GSSR blieb ein One-Hit-Wonder. Mit ihrem Triumph endete dann auch die Dominanz der Osteuropäer in diesem Wettbewerb. Tja, und die Deutschen, die sollten nach einem bitteren Nackenschlag bei der WM 1978, ja dann 1980 wieder Europameister werden. Aber das ist eine andere Geschichte und die erzählen euch Dietrich und ich in der nächsten Folge der 100 Fußballlegenden. Danke, dass ihr in diese Folge unserer EM-Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden reingehört habt. Wenn euch diese Staffel zu den legendären EM-Spielen gefällt, wenn euch diese Serie insgesamt gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Abo-Glocke drückt, wenn ihr kommentiert, bewertet und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr auch mal bei Instagram reinguckt, wäre das auch super. 100 Fußballlegenden heißen wir da. Danke fürs Folgen. Wir lesen und hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.